RD. Gute Nachrichten 2026, das wird das Jahr des Feuerpferdes.
Ah, in der chinesischen Medizin hätte ich fast gesagt. In der chinesischen Dingens.
In der, ja,
in der chinesischen
Liturgie.
Dingens.
Weiß ich auch nicht. Ja. In der chinesischen Zeitrechnung.
Was ist ein Feuerpferd?
Das kriegt ihr wohl selber raus. 2026 wird vor allen Dingen euer Orgasmus, ja, damit können wir alle was anfangen. Ist auch eine unverfängliche Antwort auf die unvermeidbare Frage, na, was sind denn deine guten Vorsätze dieses Jahr? Einfach mal öfter kommen.
Eine Studie von Forschern aus den USA belegt, 95% der heterosexuellen Männer kommen regelmäßig zum Orgasmus. Erstmal cool, aber nur 65% der heterosexuellen Frauen. Und damit geben wir uns nicht zufrieden. Das kann nicht richtig sein. Da muss man was machen können. Und mal zum Vergleich, bei queeren Paaren läuft das viel fairer ab. Schwule Männer kommen in 89% der Fälle, lesbische Frauen in 86%. Nur mal so als Beispiel.
Also ich würde spontan sagen, da vielleicht auf Sex mit Frauen umsatteln. Aber so einfach machen wir uns das nicht. Ich bin durchmotiviert, lass anfangen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Findet ihr, wo es die ganzen schönen Podcasts gibt, in der ARD Audiothek.
Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Feuerpferd. Was ist das?
Was ist das
denn schon wieder? Gender Orgasm Gap. Wie kommen wir mal wieder zusammen? Offenlegung, als der Vorschlag für das Thema kam, habe ich jetzt keinerlei Ideen gehabt. Ich habe gedacht, das kann man ja vielleicht untereinander regeln.
Klären.
Wenn der eine immer sagt, Heureka, schon wieder auf meine Kosten gekommen, und der andere unbefriedigt in die Zigarette danach weint, dann muss man das vielleicht auch zu zweit regeln können. Aber mit der Beschäftigung, mit diesem Thema, da ist mir die Erkenntnis gekommen, das ist ja nicht nur ein Privatproblem, da geht offensichtlich gesellschaftlich richtig was schief. Und da würden wir einen kleinen Teil dazu beitragen, das wieder gerade zu rücken. Ich höre schon so ein Grundrauschen. Ist das denn der Bildungsauftrag, den wir uns von einem öffentlich-rechtlichen Podcast wünschen?
Und da würde ich sagen, ja.
Auf jeden Fall, denn wir kommen jetzt einfach mal zum Thema Rente. Das interessiert uns alle. Einige Forschende nehmen nämlich an, dass mit einer höheren Orgasmuswahrscheinlichkeit bei der Frau auch die Geburtenrate steigen könnte.
Ach.
Ein Orgasmus, das habt ihr vielleicht auch selber schon mal erlebt, baut Stress ab und ein ungestresster Körper ist besser empfängnisbereit. Außerdem hat man mehr Bock auf Sex, wenn da auch was am Ende lockt.
Die Zahlen, die ich anfangs genannt habe, die verlinke ich zum einen nochmal in den Shownotes, wollte ich sagen. Und dann wollte ich noch sagen, ich komme definitiv nicht in 95% der Fälle beim Sex. Und ich habe das aber mein Leben lang immer als relativ unproblematisch angesehen, weil ich immer denke, naja, auch wenn ich nicht gekommen bin, hatte ich ja eine gute Zeit, so insgesamt. Warum guckst du mich dann so irritiert? Findest du nicht?
Nee, mach mal weiter.
Naja, ich war da vielleicht zu genügsam, aber ich dachte immer, das davor und danach ist ja auch nicht so ganz schlecht. Aber als ich dann gehört habe, dass die anderen alle viel öfter kommen, nämlich 95%, nicht alle, aber offensichtlich die heterosexuellen Männer, dachte ich mir, das will ich auch.
The Night ist unser Antrieb.
Ja, ich will 2026, Steffi, ich will mehr Wasser trinken, ich will Kopfstand lernen und ich will eine Orgasmusquote von 95%, verdammt nochmal.
Aber ich frage mich, warum das so ist. Also bei One-Night-Stands, das ist ja klar, also da muss man keinen Knalleffekt am Ende erwarten, da kommt man selten zur Sache, weil man kennt sich ja überhaupt nicht. So, und dieses einfache Rumgerödel, das bringt ja offensichtlich Frauen nicht so viel. Aber wenn man in einer langen Partnerschaft ist, fragt ja nicht auch jemand schon mal nach und
wie war,
fertig?
Wie war ich?
Ja, also das verstehe ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich habe, sagen wir mal so, ich habe viele unerfüllte Wünsche, also ich meine so im täglichen Leben, aber da kann mich nicht beschweren.
Freue ich mich freundschaftlich mit dir mit. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich da unbefriedigt bin, aber so aus meiner sexuellen Geschichte heraus, also rückblickend von wo das angefangen hat, vor allem in der Anfangszeit, habe ich mich mit deutlich weniger zufrieden
gegeben. Ja, das stimmt.
Und was ich auch so interessant fand, jetzt zurückblickend, aber das ist mir damals auch gar nicht so irgendwie fehlerhaft aufgefallen, dass ich dann einfach nicht gekommen bin und ich habe das dann auch nicht vorgetäuscht, bin einfach nicht gekommen und das war aber auch
hat keiner nachgefragt.
Nein, das wurde weder thematisiert, ich glaube, es wurde vielleicht auch gar nicht wahrgenommen.
Ja.
Das war dann einfach so. Und wenn man dann so irgendwie 19, 21 ist, oder ich zumindest, dann setzt du dich ja auch nicht hin und sagst, du hast aber schon gemerkt, dass ich nicht gekommen bin, da können wir jetzt mal drüber reden.
Du hast ja unten noch was vergessen.
Ich habe, Steffi, in der Community rumgefragt.
Das ist einfach nur traurig, wieder, was du mir hier erzählst. Da möchte ich noch einmal drauf eingehen, das kann ich so nicht stehen lassen. Ja. Weil für mich warst du immer die sexuell erfülltere Person und die da auch viel mehr Interesse hatte an dem ganzen Thema.
Also man blickt ja auch nicht nur auf die letzten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre, in den Chat zurück, sondern, weiß ich nicht, auf die letzten 20 oder so. Mhm. Und so insgesamt genommen, also so in den 20ern, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich mal hinterfragen könnte, ob ich auch mal kommen darf.
Okay.
So. Mhm. Sad enough. Aber das hat sich, glaube ich, inzwischen auch so generationsmäßig, hoffe ich, verändert, dass man da mehr einfordert.
Also muss man aktuell keine Sorgen machen.
Aktuell musst du dir.
Alles klar, das wollte ich nur
da
wissen.
Da bin ich. Gut. Verdient. Liebe Grüße.
Wäre ich auch so offen gewesen, das mal anzusprechen, bei so einem Eis.
Ja, genau. Ihr kennt euch ja. Oder wenn ihr euch im Fitnessstudio, manchmal seht ihr, da habt ihr euch ja, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ich finde, da wäre das ein gutes Thema.
Anatomisch scheint hier ja alles in Ordnung zu sein.
Lass mich mal gucken.
Na gut, Entschuldigung, lass mal in die Wissenschaft abtauchen.
Also die Community ist in dem Fall die Wissenschaft. Und ich möchte einmal ganz kurz sagen, ich liebe es, wie offen ihr Flexikon-Hörerinnen und Hörer über jeden Scheiß mit uns sprecht. Wenn ich so Fragen stelle zu solchen Themen, dann denke ich jedes Mal, das ist wirklich also komplett übergriffig, das zu fragen. Und es geht mich auch eigentlich gar nichts an. Und dann kommen da aber so fantastische, unzensierte Antworten auf Sachebene. Da bin ich total dankbar, dass ihr uns so
das
vertraut.
Das ist für mich jetzt schon fast sexuelle Spannung. Kannst du die mal lösen? Erzähl mal.
Also meine Frage war, wie hoch ist eure Orgasmusquote? Wie oft täuscht ihr vor? Paar Meinungen dazu. Es haben wirklich viele geantwortet, ich habe ein paar mitgebracht. Eine Frau, hetero, schreibt, ich täusche schon lange nichts mehr vor, weil ich dem Partner absolut nichts schuldig bin und keinen Ego-Boost geben muss. Ist 100% richtig, aber ich bin ja auch People-Pleaser. Also ich finde, das hat ja auch was mit People-Pleasing zu tun, dass man sagt, ach, das war ja prima.
Ein Akt der Freundlichkeit
Ein Akt der Höflichkeit. Dann noch eine Frau, leider immer Vortäuschung.
Ja.
Tue mich immer schwer, wenn mein Kopf dann abschweift. Da haben wir das andere Extrem. Dann Frau Hetero. Ich komme beim Sex 1 bis 3 Mal, eher nur einmal.
Ja.
Also pro Mal. Respekt, Schwester. Dann männlich Hetero. Orgasmusquote 98%. Er hat dazu geschrieben, es ist ihm aber fast unangenehm, das zu schreiben, weil ihm bewusst ist, dass es da ein Gap gibt. Das muss ja nicht unangenehm sein.
Nein, wir wollen ja euch den Orgasmus. Das ist ja wieder die falsche
den
Vorstellung.
Wir nicht schlecht machen.
Wie bei Veganern und Fleischliebhabenden. Niemand will euch das Fleisch wegnehmen und euch will auch niemand den Orgasmus wegnehmen. Es geht nur darum, dass auf der anderen Seite was dazukommt. Es gibt nicht nur so und so viele Orgasmen pro Akt, die dann irgendwie verteilt werden müssen, sondern man kann da ohne Ende draufsatteln.
Es haben tatsächlich die meisten Männer so 95% bis 100% angegeben. Also es bestätigt alles komplett die Studien, außer es ist Depression im Spiel.
Ja.
Da haben einige geschrieben, Depression zerhackt ihn, wie so viel anderes auch, unter anderem auch die Libido, das verstehe ich. Frau, hetero, Orgasmus klappt nur alleine, schreibt hier jemand. Kam auch relativ oft. Orgasmusquote 100%, aber ich bin in einer Beziehung mit einer Frau. Ha, und da werden wir nämlich später auch nochmal intensiver drüber sprechen. Wie das in lesbischen Beziehungen, also das ist, kann ich euch sagen, das ist ein kleines Paradies. Das ist ein kleines Orgasmusparadies. Träumen wir uns rein. Also die Umfrage unter euch hat auf jeden Fall die Zahlen aus den Studien tatsächlich ziemlich exakt bestätigt. Vielen lieben Dank.
Wollen wir mal kurz den Orgasmus definieren?
Ja, darf ich vorher? Ganz kurz. 2026. Oh, das wird weiter gesnackt.
Wir machen Mikro auf.
Warum?
Weil Tabi Pilgrim beim Flexikon Live gesagt hat, dass sie, wie heißt das, Dys.
Ach so, ja.
Und dass das sie das richtig hart triggert. Und ich weiß, es gibt Leute, die meinen das gar nicht witzig, sondern die triggert das. Ich will euch nicht triggern. Aber ich habe halt auch Hunger. Auf eine Art.
Also, ein Orgasmus ist eine der wenigen Sachen, die man nicht durch KI ersetzen kann. Stand jetzt
noch
zumindest.
Nicht.
Also echte Handarbeit. Und deshalb will ich nochmal kurz erklären, worum es hier eigentlich geht. Ein Orgasmus ist das Lösen sexueller Spannung. Bei einer Frau gibt es dann mehrere Muskelkontraktionen im Becken, eine pro Sekunde ungefähr. Und 5 bis 8 Mal passiert das. Da ist man flott durch. Danach kommt die Entspannung und darauf arbeitet man hin. Also das Know-how habe ich mir nicht selber erarbeitet. Vielleicht auch, aber das geht ja niemandem was an. Das habe ich tatsächlich von Terra X. Da gibt es nicht nur Dokus über die Münzprägung der Karthager oder so, sondern Da gibt es auch richtig gute Sachen zum Thema Sex. Zum Beispiel einen Orgasmus-Workshop, damit ich da nicht wieder selber hin muss. Link kommt in die Shownotes. Und Orgasmus bei Männern geht ähnlich. Also Muskeln um den Samenleiter, Samenblasen und Prostata ziehen sich rhythmisch zusammen, um das Sperma in die Harnröhre zu treiben. Und dann ziehen sich die Muskeln um die Harnröhre zusammen und stoßen das Sperma in Schüben aus dem Penis. Ich kann da ja auch nichts für. Es wird eine schwierige Folge, aber man kann sich ja quasi dem Ganzen mit einer sachlichen Distanz nähern. Das mache ich zumindest. Danach Entspannung. Männer brauchen so 3 bis 5 Minuten bei der Penetration, bis sie kommen. Das sind Durchschnittswerte, manche früher, manche später. Ihr seid toll, wie ihr seid. Wie auch immer ihr kommt.
Genau. Wann auch immer ihr kommt.
Genau, und wie lange das bei Frauen dauert, wenn man so einfach einen vaginalen Verkehr hat. Ja,
3 bis 5 Minuten sind es nicht.
Ja. Und dem Problem wollen wir uns jetzt stellen. Ich kann ja schon mal erzählen, mit wem ich gesprochen habe. Oder hast du noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten oder ein paar Infos aus deinem trüben Sexualleben in den 20ern? Leben in den 20ern ist gar nicht so geil. Ich habe mit Sophia Seiler gesprochen von unserem lieben PartnerInnen-Podcast Willkommen im Club. Das ist ein queerer Podcast vom BR. Und da die Orgasmuslücke, Anna hat das bereits angerissen, bei queeren Partnern deutlich kleiner ist als in Hetenschlafzimmern, dachte ich mir, da kann man mal was lernen. Mit der sprechen wir gleich.
Ach, jetzt bin ich schon dran.
Ja, du bist schon dran.
Amelie Böhm ist in meinen Augen Certified Orgasmus Managerin, weil sie ist Psychologin und Sexologin. Sie hat eine Beratungspraxis in der Schweiz, macht das aber auch online und schreibt hier und da auch zum Beispiel in der SZ, hat sie eine Kolumne. Und zu ihr kommen Leute, die ja öfter kommen wollen, die öfter Leute zum Kommen bringen wollen oder die selbst vielleicht auch überhaupt mal kommen wollen. Es gibt ja auch Menschen, die hatten noch nie einen Orgasmus. Sowas gibt es, denn die Welt ist ein grausamer Ort.
Ja, das gibt's. Also es gibt Menschen, die hatten wirklich noch nie einen Orgasmus, also auch nicht bei der Selbstbefriedigung. Und es gibt Menschen, die sagen, ich hatte noch nie einen Orgasmus und wenn ich nachfrage, haben sie ganz zuverlässig und wunderbar Orgasmus, wenn sie sich selbst befriedigen. Nur in der Paarsexualität, nein. Da zeigt sich aber schon so viel, wie wichtig dieser Paarsexualitätsorgasmus ist und wie der, den man mit sich selber hat, wie hinten runterfällt. Der ist dann wie, ja klar, den hat man, aber der andere ist doch der Wichtige. Und das finde ich immer wichtig herauszustellen, dass eine Orgasmusfähigkeit ja da ist, wenn man das in der Selbstbefriedigung gut kann. Und dass es dann bei der Paarsexualität vielleicht an was anderem liegt als ihrer Fähigkeit oder Unfähigkeit.
Übrigens auch Männer, ne? Also es gibt auch Männer, die nur kommen können, wenn sie es sich selber machen.
Ja, kenne ich sogar.
So, liebe Grüße. So steht ja die Frage nach den Ursachen.
Oh nein.
Nein, als ob ich den kennen würde. Was weiß denn ich? Aber falls du den mal wieder triffst.
Dass ich den kenne. Ja,
genau. Also steht die Frage nach den Ursachen im Raum. Das könnte ja so eine Art Bedienungsfehler sein, den man vielleicht selber macht.
Ja, ja. Also es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir mit dem Körper in der sexuellen Situation umgehen, aber auch, wie gut wir unseren Körper schon kennen oder wie gut die Praktiken, die man so nutzt, zu dem passen, was anatomisch los ist. Und das ist so, dass die allermeisten Menschen wie so ein bestimmtes Skript im Kopf haben. Das ist relativ zuverlässig. Wenn ich die Menschen nach befrage, das ist so ein bisschen Knutschen, ein bisschen Anführungszeichen Vorspiel. Dann kommt es zum Hauptakt, dem Geschlechtsverkehr. Der endet meistens dann, wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist und danach wird vielleicht noch gekuschelt. Der Geschlechtsverkehr ist ja eine von vielen Praktiken. Und das eine, wo der Penis ideal stimuliert wird, ja, also so ziemlich der ganze Penis hat da Platz, der wird hoch und runter stimuliert, ne? So ein bisschen Reibung, ein bisschen Druck, eigentlich auch ganz ähnlich wie vielleicht bei der Selbstbefriedigung. Bei der Frau wird auch die Vagina und teilweise ja auch die Klitoris über die Klitorisschenkel stimuliert, aber die Klitoris-Eichel, die ja außen ist, die guckt so ein bisschen von der Ferne zu, ist nicht so direkt beteiligt, ist aber der Ort, wo die meisten Frauen sich selbst befriedigen. Bei der Paarsexualität spielt die aber nicht so, also wird die oft gar nicht so einbezogen. Und das ist wie, als ob der Penis wird irgendwie stimuliert, aber die Peniseichel, die guckt von Weitem zu und ja, schade.
Also hätte ich jetzt all mein Sex-Know-how, ne?
Ja.
Aus dem, was man so unentgeltlich im Internet angucken kann, ne?
Ja.
Dann hätte ich die Vorstellung, man müsste mit so sexy Lingerie am Backofen stehen und dann käme dann irgendwann
was
jemand
vorbei.
Was
guckst du für Pornos, Steffi?
Kommt da jemand des Weges, der packt mir sofort an die Brust, ist ja klar. Dann zieht er mich aus und hat man irgendwann so ein Gemächt im Hals und dann wird aber ordentlich... Da wird aber auch nicht Power-Sex gemacht auf dem beigen Sofa. Und wir stellen hier fest, das ist keine Anleitung fürs echte Leben.
Offensichtlich. Ne. So, auf jeden Fall klingt das, was Amelie beschrieben hat, ja nach einem sehr konventionellen, heteronormativen Sexdrehbuch. So, an das sich viele ja aus alter Tradition verbindlich halten, glaube ich.
Er hält sich hartnäckig. Also dieses Orgasm Gap ist ja auch seit 30 Jahren... Kennt man das? Weiß, ist gut dokumentiert. Oder sogar seit den 60ern habe ich heute nochmal nachgelesen. Also das kennt man gut. Und trotzdem hält sich das hartnäckig. Und das weist ja darauf hin, dass es auch nicht so einfach ist, selbst wenn man die Info hat, die Klitoris könnte man mitstimulieren. Mittlerweile wissen die Leute, dass es sie gibt. Und ne, aber die Hemmung, zum Beispiel von einer Frau, sich da auch wirklich anzufassen während dem Geschlechtsverkehr. Oder dass der Mann sich die Mühe macht, das da zu berühren und vielleicht auch nochmal nachzufragen, ob das so ist, wie es für sie stimmt. Weil das ist eine sehr empfindliche Stelle, die kann man auch berühren. Und das ist sehr unangenehm, wenn das jemand mit zu viel Druck oder was auch immer macht. Ne? Also die Hemmung, sich auch von so einem Skript zu lösen, das gibt ja auch Sicherheit. Also Scham ist ein großes Thema bei der Sexualität. Es ist so intim, so persönlich. Ob man es richtig machen will, dann nicht komisch sein. Und dann zu sagen, also ich fände es ganz cool, wenn du meine Klitoris während dem Sex anfasst. Das ist ein großer Schritt. Selbst wenn man es weiß, ist das einfach nochmal was anderes, das umzusetzen.
Und ich verrate auch kein Staatsgeheimnis, weil ich sage, der Mensch, mit dem man Sex hat, findet es tendenziell wahrscheinlich auch ganz geil, wenn man kommt. Also es haben ja alle was davon.
Ja, dabei habe ich mal gelesen, sind die Beweggründe jetzt nicht ganz selbstlos, dass Männer das so geil finden. Ich glaube, so eine Studie von der Uni Michigan,
ja,
würde ich auch nochmal verlinken, da hat man nämlich gefragt, warum wollt ihr überhaupt, dass die Frau kommt? Antwort war übergegeben. Ja, weil ich auch das Gefühl habe,
okay.
Ich habe abgeliefert,
genau.
Leute.
Ich habe es geschafft.
Jetzt hat der Herrgott euch zwei Hände gegeben, die ihr ja
einsetzen könnt,
nicht benutzt, es sei denn, ihr telefoniert und trinkt beim Sex. Also ich verstehe gar nicht diese Hemmung, da mal anzufassen.
Ja.
Untenrum.
Nee, gut. Vor allem ist es ja auch schade, wenn man nach der ganzen Arbeit gar keinen Orgasmus hat. Also Sex ist ja, kein Ehrenamt, das man übernimmt. Macht das ja auch für sich selbst. Deshalb finde ich, dass man sagt, also ich finde es gut, wenn der Partner, Partnerin kommt, dann das ist Bestätigung für mich, kann ich irgendwie auch...
Ist mir egal.
Ich kann es nachvollziehen.
Ja, ich auch.
So, wenn man aber als Frau keinen Orgasmus kriegt und laut der Zahlen und auch meiner kleinen Community-Umfrage passiert das ja nun nicht allzu selten, hat so dauerhafter Orgasmusverzicht wie ich in den frühen 20ern, hat das nicht auch psychologische Auswirkungen? Diese Orgasmusdepression.
Gibt also gerade die jüngeren Frauen sind dann schon empört, geben aber auch gern dann die Verantwortung an den Mann, dass der das nicht kann, dass der die sehr komisch berührt. Und das Schöne ist aber, dass man ja auch die eigene Orgasmus-Wahrscheinlichkeit in die eigene Verantwortung nehmen kann. Also man kann sich angucken, wie befriedige ich mich selbst, wie weit weg ist das von dem, was bei der Paarsexualität passiert? Kann ich ihm sagen, was ich brauche? Also man darf da auch die Verantwortung zu sich übernehmen. Aber klar, es gibt Frauen, die sind frustriert. Es gibt aber auch viele, die einfach sagen, hey, der Weg ist auch schön, ich genieße die Nähe. Ja, ich mag das, mich begehrt zu fühlen. Ich finde das toll, ihm Lust zu bescheren. Also das kann auch einen Wert haben. Das ist individuell. Und es gibt auch Männer, denen ihr eigener Orgasmus gar nicht so wichtig ist. Denen es wichtiger ist, dass die ganze Sache Spaß macht. Also es gibt auf jeden Fall keine gesundheitlichen Schädigungen, wenn man beim Paarsex nicht zum Orgasmus kommt. Muss man sich keine Sorgen machen. Auch so die Männer nicht. Und wenn einem der eigene Orgasmus sehr wichtig ist und wenn man sich sehr unbefriedigt fühlt, wenn man den bei der Paarsexualität nicht erlebt, dann darf man die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn man dann auf eine Partnerperson trifft, die dafür nicht offen ist, der das egal ist, der es vor allem wichtig ist, selber zum Orgasmus zu kommen, dann hat man vielleicht eine grundlegendere Thematik zu klären innerhalb der Beziehung.
Also Frauenorgasmen gelten ja landläufig als super kompliziert. Und Männer werden ja, die werden irgendwie immer so dargestellt, als wäre jeder Freibadbesuch eine zweistündige Prüfung, das Untergeschoss irgendwie halbwegs im Schach zu halten. Ich habe ja ganz am Anfang der Folge die paar Zahlen da zum Thema gesagt, die man natürlich mit Vorsicht genießen muss, weil Orgasmushäufigkeit kann man ja nicht so richtig messen. Das wird ja nur abgefragt, woran man sich da so erinnert, was man meint, wie oft man so kommt. Ich wiederhole nochmal, Heteropaarsex, Männer 95%, Frauen 65%. Bei queeren Frauen liegt die Quote bei 86%, bei queeren Männern 89%. Also anhand der nackten Zahlen könnte man böse vermuten, Männer hängen sich nicht ganz so engagiert rein, was den Orgasmus des anderen betrifft. No offense, aber das ist das, was die Zahlen sagen.
Das lesen wir daraus.
Und wer es auf seinen eigenen Höhepunkt anlegt, wäre dann ja rein statistisch mit einer Frau besser bedient. Amelie Böhm hatte aber einen etwas differenzierteren Blick drauf.
Die Liebe.
Was in der Studie, die Frauen wurden befragt, in welchen Momenten hast du denn Orgasmus? Bei welchen sexuellen Begegnungen hast du? Und dort, wo gut kommuniziert wurde, wo ihre Wünsche berücksichtigt waren, wo verschiedene Körperbereiche einbezogen wurden, ne, da stieg ihre Orgasmusfähigkeit. Ich finde, die Quintessenz aus dieser Studie ist eigentlich, es sind nicht die Körper, die das Problem sind, weil das gibt ja diesen Mythos, der weibliche Orgasmus ist so kompliziert. Ja, wenn Frauen mit Frauen Sex haben, ist da nicht so ein Problem. Kommen die relativ, was war das, irgendwie 86% zum Orgasmus? Das ist die Art, wie heterosexuelle Paare miteinander schlafen, die dieses Gap verursacht. Und das ist einerseits dieses Skript, an dem sowohl Männer als auch Frauen irgendwie hängen. Und das ist auch sehr davon beeinflusst, wie Männlichkeit, Weiblichkeit definiert ist. Was wird beschämt, was wird gefeiert, was ist uns wichtig. Na, ist den Paaren immer wichtig, dass der Mann zum Orgasmus kommt. Da kümmern sich beide drum, das ist beiden wichtig. Beim weiblichen Orgasmus kann es sogar sein, dass der Mann sich verantwortlich fühlt, aber die Frau eher ein bisschen Hemmung hat, sich da zu öffnen und zu sagen, was sie wirklich bräuchte. Also hat ganz viel mit unserem Rollenverständnis zu tun. Und was die Studie auch zeigt, ist ja, dass queere Paare anders Sex haben. Ne? Also Frauen, die mit Frauen schlafen, haben mehr Orgasmus. Männer, die mit Männern schlafen, haben ein bisschen weniger Orgasmen. Die haben kein vorgefertigtes Skript, die spielen mehr, da muss mehr verhandelt werden, da wird mehr besprochen. Und das führt dann vielleicht auch mal dazu, dass wenn man nicht zum Orgasmus kommt, kann aber auch dazu führen, dass Frauen, die mit Frauen schlafen, eben mal eher zum Orgasmus kommen. Also queere Paare haben anders Sex als heterosexuelle Paare.
Steffi, wenn wir wirklich Freundinnen wären, dann würden wir uns mit unseren weiblichen Fähigkeiten mal orgasmisch auf die Sprünge helfen, aber wir stellen uns ja beide heterosexuell an.
Nee, ich habe schon ein paar Mal dir ein Angebot gemacht, ich habe schon ein paar Mal gesagt, also perspektivisch, in the long run, wäre ich offen für alles.
Okay, dann werde ich da, ich glaube, ich werde mich öffnen müssen.
Wollen. Ja, du musst mal den inneren Leon Löwentraut rauslassen, ein bisschen experimentieren, das würde ich mir wünschen.
Kurze Richtigstellung, ist mir gerade aufgefallen.
Ja.
Zum einen, ich bin doch offen für Sexualität.
Geht's
mit
schnell.
Dir. Ja. Ich ging schnell. Aber ich habe gerade etwas, glaube ich, Falsches gesagt oder ich habe was zusammengeschmissen, was nicht zusammen gehört, als ich die Zahlen gesagt habe, mit wie viel Prozent queere Frauen, queere Männer. Wir packen euch das ja in die Shownotes, da könnt ihr das euch nochmal genau angucken, aber ich wollte es jetzt auch nicht noch komplizierter und unsexier machen, als es mit den Zahlen eh schon ist.
Ich wollte euch auch ein bisschen Mut zusprechen, liebe Männer, zwischendurch, weil Bezug nehmend auf eine ältere Folge von uns,
ja.
Dann hatten wir mal den Dominus da, da ging es um Dirty Talk.
Mhm.
Der hat mir gesagt, dass er ganz begeistert ist, aber auch ein bisschen neidisch. Es ist ja auch sein Beruf, Frauen zum Orgasmus zu bringen.
Ja.
Dass er immer so neidisch ist, dass die so 5-6 Mal kommen können, was Männer ja nicht können.
Stimmt.
So, also ich will nur sagen, the sky's the limit. Also gebt euch nicht mit einmal zufrieden, da ist noch richtig viel drin.
So, schafft das.
Wir sprechen uns im Dezember wieder.
Und dann wird mal abgerechnet. Mhm. Dann machen wir mal eine kleine Trackliste.
Inventur.
So, um jetzt mal in die Praxis zu gehen und mal lösungsorientiert hier zu fummeln und zu fingern. Was kann man denn tun?
Das ist nicht one size fits all. Sex ist so unterschiedlich für jeden. Ne? Da gibt es nicht diese eine Lösung. Ich frage immer danach, wie sie sich selbst befriedigen. Da wird dann schon immer deutlich, welche Fähigkeiten sie schon haben und an welcher Stelle ihr Körper etwas gut eingeübt hat. In der Regel machen wir Selbstbefriedigung häufiger als Geschlechtsverkehr. An welcher Stelle das, was ihr Körper gut kann, bei der Paarsexualität nicht so richtig hilft. Ne? Also wenn zum Beispiel eine Frau ihre Beine ganz doll anspannt, und zusammenpresst, und das für den Orgasmus braucht, dann ist das nicht für jede sexuelle, also jede Paar Sexualitätsposition nützlich. Und dann gucken wir zum Beispiel, ach, was von dem, was gut funktioniert, eine Selbstbefriedigung, kann in die Paarsexualität eingeladen werden. Das kann auch einfach sein, dass sie dann, während sie Geschlechtsverkehr haben, ihre Hand noch auf ihre Klitoris tut oder ihre Finger und sich dabei im Orgasmus unterstützt. Dann kann man auch gucken, was könnte man an der Selbstbefriedigungspraxis vielleicht noch hinzufügen, neu einüben, ja, dass man dann in der Paarsexualität zum Beispiel nutzen kann. Meistens braucht es Unterstützung darin, für die eigenen Bedürfnisse auch einzustehen, also die auch ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, sich getrauen, das dem Partner zu sagen, damit umgehen, dass es vielleicht nicht gleich klappt. Also vielleicht ist es dann nicht dieser Sex wie im Film, wo kein Wort gesprochen wird und telepathisch wissen die beiden irgendwie, wie es sein muss für den anderen, ja, sondern dann ist es halt vielleicht mal so ein, nee, warte mal, so, macht, also ja, kann awkward sein. Und das ist ein ganzer Prozess und auch vielleicht damit umgehen, dass der Mann das, ja, gerade schwierig findet und vielleicht auch mal nachfragt, hast du die bis jetzt immer gefaked? Und das vielleicht auch zuzugeben. Also da steckt so viel drinnen. Und manche sagen dann auch, ja gut, dann ist mir vielleicht mein Orgasmus doch nicht so wichtig. Mach lieber weiter wie bisher. Andere gehen den Weg.
Ich sehe euch alle zeitnah mit Zettel und Stift masturbieren. Das sehe ich von meinem inneren Auge. Da werden Notizen gemacht.
Das würde ich mir doch wünschen. Ich finde das immer so okay, wenn man mal so ein One-Night-Stand hat oder mal hier und da immer mal mit demselben im Bett landet. Aber wenn ich es auf eine langfristige Beziehung angelegt habe.
Ja.
Wenn man eine Wohnung mietet, dann übernimmt man ja auch nicht den Teppich vom Vorbesitzer, sondern dann macht man es sich ja da schön. Wenn ich jetzt eine längere Zeit mit jemandem verbringen möchte,
ja,
dann wäre mir das...
Da muss ein frischer
Teppich mit rein und dass man das mal kommunizieren kann.
Also ich sag mal so, du und ich, wir haben einen sogenannten Podcast. Das heißt, es ist ja davon auszugehen, dass wir recht kommunikativ
sind. Ja, aber worüber unterhalten sich Paare denn sonst, wenn ich da bin?
Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es schon viele Leute gibt.
Das ist doch ein schönes gemeinsames Hobby.
Es ist ein super Hobby. Genau, macht lieber das als Mandalas. Ist Mandalas das, was man flechtet oder was man ausmalt?
Ausmalen.
Wir haben noch mehr Anregungen von Amelie von Hausgebrauch. Es scheint ja für den weiblichen Orgasmus und all diejenigen, die diesen herbeiführen wollen, nicht uninteressant zu sein, sich mal genau anzugucken, wie Frauen sich so selbst befriedigen. Haben wir jetzt ja auch schon öfter angesprochen.
Wäre auch interessant.
Was gibt's denn da so?
Das ist total individuell, aber man kann sich überlegen, okay, wie viel Druck? 0 bis 10. Ja, 0 ist gar kein Druck, 10 ist der meiste Druck, den meine Hand ausüben kann. Wie die Finger benutze ich? An welcher Stelle bin ich? Bewegt sich mein Körper? Spannt sich mein Körper an? Auch solche Dinge kann man einfach mal achten und sich das angucken. Und dann hilft es in der Regel, wenn sich der Körper ein bisschen bewegt, also nicht nur die Hand, wenn man nicht ganz so viel Spannung erstmal drin hat, das kann helfen, aber es muss auch nicht. Es gibt viele Frauen, die mit dem Satisfier, also mit dem Unterdruck, gut und schnell zuverlässig zum Orgasmus kommen. Wenn man das häufig nutzt, dann kann es sein, dass man mit der Hand nicht so weit kommt, dass die Klitoris sagt, was ist das denn? Da kann man zum Beispiel doch auch einfach dieses Gerät mit in die Paarsexualität nehmen. Das ist ja auch gar nicht so groß. Das passt, also rein logistisch ist das gut möglich. Ja, und dann gibt es nicht gute und schlechte Selbstbefriedigungspraxis. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Das haben wir einfach alle irgendwann irgendwie entdeckt mit sehr wenig Anleitung und Begleitung oder Hinweisen. Und dann haben wir das wiederholt, was gut geklappt hat, immer wiederholt. Das heißt, unser Körper ist darin gut. Und wenn wir da was verändern, dann ist das ein bisschen ein Übungs- und Lernprozess. Wenn man sich mal was abgucken möchte, das kennen einige schon, dass diese Plattform OMG Yes. Da sind verschiedene, ich sage mal Anführungszeichen, Techniken vorgestellt mit Videos. Da sieht man, wie die Frauen das machen. Es gibt eine ganz konkrete Anleitung. Da kann man sich inspirieren und gucken, was für einen funktioniert.
Soll übrigens keine Werbeveranstaltung für den Satisfier werden. Aber ich zähle nochmal 3 andere Hersteller auf, dann sind wir aus dem Schneider.
Ja, sag mal.
Womanizer, Lovens, Fun Factory. Ich glaube, am Ende funktioniert alles ähnlich, aber eins ist blau, eins sieht aus wie ein Delfin, eins war mal eine Eurodance-Band in den 90ern. Jetzt sind wir
clean. Scheint irgendwie so eine Art Thermomix zu sein. Man will dann nachher nicht mehr ohne, ne? Also ich fand das, ich finde.
Kann ich nicht bestätigen.
Letztlich schon. Oh.
Habe ich da damals in der Folge, irgendwo kam das schon mal auf, ne? In irgendeiner.
Das, ja, das kam schon mal vor. Ich glaube, da ging es um keinen Bock auf Sex.
Genau. Und da hatte ich auch schon erzählt, dass es eine Zeit gab, wo alle Freundinnen
Ja, das hattest du erzählt, aber du hattest nicht über dich persönlich gesprochen.
Ach so, ich fand's.
Hattest du über Bande gespielt?
Fand's beschissen.
Ah, okay.
Fand's beschissen.
Hast du über Bande gespielt?
Gar nicht.
Das hätte ich mir gemerkt.
Ja, aber das ist inzwischen, denke ich, ist es gut, dass du dir die sexuellen Informationen über mich merkst, weil offensichtlich wird irgendwann zwischen uns beiden doch nochmal was laufen, wenn das hier so weitergeht. Ein Profi-Tipp vor Gastmann hat Amelie noch. Stichwort Übung.
Ein wichtiger Punkt ist noch, die allermeisten Frauen beziehen ihren vaginalen Innenraum nicht bei der Selbstbefriedigung mit ein. Und hin und wieder kriegt die Vagina dann Besuch von einem Penis. Und so, wow, okay, hi. Es ist nicht, ah ja, stimmt, dass das Gehirn direkt das verknüpft hat mit Erregungssteigerung, mit einem Orgasmus. Das ist auch eine Einladung, den vaginalen Innenraum mit einzubeziehen in der Selbstbefriedigung. Das kann der Finger sein, das kann ein Toy sein. Einfach alles, was unser Körper häufig verwendet, darin ist er geübter.
Abschließende von mir hoffnungsvolle Frage an Amelie. Hat sie denn das Gefühl, dass das Gender Orgasm Gap kleiner wird?
Es gibt wahrscheinlich heutzutage mehr Paare, die ihren individuellen Gap schließen können, aber dass das jetzt gemeingesellschaftlich schon eine Bewegung ist. So viel hat sich ja am schulischen Aufklärungsunterricht nicht verändert. Eltern sprechen mehr über Sexualität mit ihren Kindern, aber auch jetzt nicht so konkret anleitend. Ich wüsste jetzt nicht, welche große gesellschaftliche Veränderung das beeinflusst hätte. Aber vielleicht ist die Studie auch schon in der Mache und wird bald veröffentlicht und dann wissen wir mehr. Oh, also es gibt ja diese Entwicklung, dass junge Männer immer konservativer wählen. Die gucken sich Manosphere-Content an. Das ist ein ganz bestimmtes Rollenbild. Und junge Frauen wählen eher liberaler, die wollen irgendwie auch über ihre Kosten oder ihre Rechte kommen. Und was ich in der Praxis doch immer wieder sehe, jetzt diese jungen Frauen, so Anfang, Mitte 20, die haben da keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock mehr auf Sexismus, die haben keine Lust auf sexistische Witze, auf nicht für voll genommen werden. Das kreiert Probleme beim Dating. Und auch beim Sex.
Das ist ja sehr optimistisch.
Ich habe übrigens nochmal Manosphere. Ich musste das googeln. Sagte dir das was?
Mhm.
Okay.
Du kannst das den anderen Leuten erzählen.
Ich kann euch den Wikipedia-Eintrag vorlesen. Manosphere ist ein loses, vorwiegend antifeministisches Netzwerk. Es umfasst Internetforen, Blogs, in denen verschiedene Ziele verfolgt werden, etwa Selbstoptimierung und hegemoniale Männlichkeit oder dominantes Verführen, Stichwort Pick-up-Artists. So, das habe ich mir auch drunter vorgestellt, aber es sagte mir tatsächlich nicht.
Das ist mein großes Thema fürs neue Jahr.
Was?
Ich glaube, dass Männer einfach mehr Freunde brauchen, mit denen sie auch solche Themen mal bekakeln können.
Aber inwiefern ist das dein Thema fürs neue Jahr? Also wirst du so Abende hosten, wo Männer Freunde finden können? Oder gehst du mal auf der Straße rum stellst Leute, random Leute einander vor?
Also ich weiß noch nicht, wie ich das in der Praxis umsetze, aber ich glaube, wenn Männer sich nur darüber Wirksamkeit holen, indem sie beruflich sehr erfolgreich sind oder sexuell sehr erfolgreich, dann ist das ja nicht lebensfüllend. So, man braucht ja auch noch ein paar Leute, mit denen man quasi den Lebensabend, wenn man nicht mehr in der Erwerbsarbeit ist zum Beispiel oder keine
Total.
Sexuell aktive Frau mehr aneinander, braucht man ja auch noch was zu tun. Und da kann es nicht die Lösung sein, andere Menschen im Internet zu beleidigen, sondern
oder Frauen, um ihren Orgasmus zu berauben.
Oder Frauen, dass man sich mal austauscht. Das fehlt Männern ganz offensichtlich.
Ist das eine Marktlücke? Also wollen wir vielleicht so eine Veranstaltungsreihe machen, wo nur so Morrissey und Interpol Musik gespielt wird und die heißt
Morrissey
Freunde
schwieriger,
sind Friends.
Schwieriger, oh, schwieriger Artist.
Lass uns was Einfacheres nehmen.
Dass man sich da mal kennenlernt und dass man auch mal offen über Themen spricht, die bei Frauen ja mal abgewertet werden. Ihr Hühner, ihr wieder am Gackern, da über Sex.
Am Schnattern.
Am Schnattern, ne?
Da haben die geschnattert, den ganzen ab.
Stell dir vor, Wladimir Putin hätte einen guten Freund
mit dem
gehabt.
Grey's Anatomy Staffel 1 bis 7 gucken kann.
Zum Beispiel.
Auf Mittwoch. Ich wollte auch nur sagen, ich habe irgendwie den Eindruck, als heterosexueller Mann ist man erstmal recht optimistisch in diese Folge reingegangen, wissend, dass man ja eine Orgasmusquote von 95% hat, aber je tiefer man sich damit beschäftigt, desto mehr Probleme tun sich dann
langfristig
auf.
Ist auch wahr, ja.
Irgendwie, ne? Aber wir lösen das alles noch. Danke, liebe Amelie. Vielleicht erreicht dich ja demnächst eine Welle dankbarer E-Mails oder DMs mit Menschen, die vor lauter multipler Orgasmen gar nicht mehr dazu kommen, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das würden wir sehr begrüßen.
Ich würde das nochmal gerne aufnehmen und die frustrierten Herren ja, die ja jetzt voller Tatendrang in diese Folge gestartet sind, die würde ich gerne nochmal an die Hand nehmen. Deshalb würde ich mich jetzt gern kurz mit euch zusammen um den Teil des Körpers kümmern, wo man denn da konkret den Orgasmus zu erwarten
Zeigst
hat.
Zeigst du uns die Vagina? Also nicht deine, Entschuldigung. Zeigst du uns die Vagina? Erklärst du uns die Vagina? Wäre das bessere Wording gewesen? Entschuldige bitte.
Ich hatte mir doch noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich bin da ergebnisoffen rangegangen, wie es dir lieber ist.
Ja, so ein Schaubild kann ja nicht schaden. Wir sind ja unter uns. Ich google dazu.
Gut, also ich muss mich ehrlicherweise sagen, weiß nicht, bei dir ist es vielleicht anders, aber ich kenne mich mit der Vulva jetzt auch nicht so wahnsinnig gut aus. Und ich habe eine. Also das muss man mal sagen.
Du kannst ja sogar nachgucken regelmäßig, wenn du es vergisst. Gut, ja. Wo aber war noch der Klitoris-Schenkel? Also,
ich habe auch einen Laptop, damit kenne ich mich auch nicht aus. Also weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Sache.
Ich wusste, es kommt der Punkt, wo es albern wird.
Nein, bitte.
Wir sind jetzt hier bei Minute irgendwas so, mit 40.
So, wir wollen jetzt in diesem Raum, wo das Wunder stattfindet, da wollen wir uns jetzt ein bisschen Orientierung verschaffen. Irgendeine holländische Sexologin soll mal gesagt haben, vaginale Orgasmen haben nur Männer, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Damit sind die Rahmenbedingungen gesetzt. Also einfach rumrödeln im vaginalen Raum bringt uns nicht zum Ziel. Es ist auf jeden Fall beschwerlicher und
es ist ein steiniger Weg.
Sehr viel mühevoller, das ist kräftezehrend, also lass das besser sein.
Ja.
Da will ich nochmal auf die Hände zurückkommen, die kann man gerne benutzen und die Klitoris ist ein gutes Ziel. Das haben wir gerade schon gehört, die Klitoris-Eichel hat Frau Böhm gesagt. Man kann auch über Klitoris-Perle sprechen, das ist natürlich noch schöner. Ich habe mir das auch nicht ausgedacht.
Nee,
ich habe es mir nicht
ausgedacht.
Die liegt da relativ, wenn man von
wenn man
euch aus
reinkommt. Man kommt rein und dann
Richtung Bauchnabel.
Okay.
Da liegt die Klitorisperle. Aber der richtige, der Main Part, der liegt innen drin. Und wenn die Frau auf Betriebstemperatur ist, dann schwillt dieser Part auch an. Ist nämlich wirklich das Pendant zum Penis. Andersrum, und das soll ja hier auch nicht unerwähnt bleiben, es gibt ja auch Männer, die nicht zum Orgasmus kommen, hat auch viele Gründe, kann organische Gründe haben. Häufig ist es aber Leistungsdruck und übertriebener Pornokonsum.
Dass man so abstumpft, dass das gar nicht mehr reicht, um zu kommen?
Genau. Insgesamt hilft auch hier nur reden. Wir kommen nicht drum herum. Ich hoffe, ihr könnt euch das alles halbwegs vorstellen. Ansonsten gebe ich euch gleich auch nochmal einen Literaturtipp, wo ihr eine schöne bebilderte Vulva euch angucken könnt. Mit allem Drum und Dran, mit allem Zip und Zap.
Danke, meine kleine Klitorisperle.
Damit kommen wir zu Sophia Seiler. Die hat unsere Theorie nochmal bestätigt. Für queeren Sex gibt es einfach nicht das Lookbook. Und auch sie sagt, das ist einfach der absolute Vorteil.
Dadurch, dass es dieses feststehende Skript nicht gibt für queeren Sex, ist wie so eine Notwendigkeit dafür da, dass man darüber spricht, was einem gefällt, welche Rolle man einnehmen will und was einem eben auch vielleicht nicht gefällt. Und ich glaube, so kommt man dann vielleicht eher zum Ziel.
Das stimmt total. Ich weiß noch, als so Teenie, da lief doch bei DSF oder Premiere immer so Softporn-Videos.
Peter Steiner?
In die Richtung.
Ist er nicht Peter Stein?
Ich weiß
Peter
es nicht.
Peter Steiner?
Ist das ein Pornodarsteller aus den frühen 90ern oder späten 90ern?
Ja, das war immer so ein bisschen eingefasst in so eine fast volkstümliche Sendereihe. Wurde da aber am Ende immer gebumst.
Ah, echt?
Ja.
Auf jeden Fall will ich nur unterschreiben, dass man ja schon in recht frühem Alter so dargeboten bekommen hat, auch auf eine
unterhaltsame?
Das auch, aber auch teilweise jugendfreie Art und Weise, wie aber so ein sexueller Akt so vom Ablauf her ungefähr aussieht. Ja, genau. Und dass es total stimmt, dass man das natürlich bei queeren Paaren, weil das zumindest in unserer Kindheit, Jugend und so weiter leider Gottes alles noch gar nicht so open war, wie es heute ist, dass man das natürlich nicht hatte. Und dass man dann ja viel freier ist, sich zu überlegen, wie hätten wir es denn gerne?
Ich habe Sophia auch nochmal gefragt, woran das denn liegen könnte, dass nach allem, was wir wissen, Sex mit einem Mann statistisch nicht so häufig zum Orgasmus führt. Ist das vielleicht mangelnde Empathie? Oder ist es so, dass Heteromänner gar nicht so oft zum Orgasmus kommen, wie sie sagen, geben einfach in Umfragen ungern zu, dass es mal nicht so glatt läuft?
Oder es hat was mit Geschlechtsbildern zu tun. Also, dass man sagt, oh, vielleicht haben irgendwie Frauen, also ich als bisexuelle Frau kann das zumindest an mir bestätigen, dass ich schon größere Hemmungen habe, vor einem Mann zu sagen, was sie will und was sie nicht will, als vor einer anderen Frau, von der ich weiß, die hat den gleichen Körper wie ich und ist vielleicht auch ein bisschen empathischer und darauf erpicht, auch zu erfahren, was will ich denn und was nicht.
Das ist ja nochmal ein neuer Aspekt, dass Frauen und Frauen besser miteinander kommunizieren können und Männer vielleicht auch da dieselbe Sprache haben. Sophia hat ja gesagt, sie ist bisexuell, was natürlich super ist, denn sie kann vergleichen zwischen Sex mit einem Mann und mit einer Frau.
Klar, es gibt natürlich einfach andere körperliche Bedingungen, beziehungsweise kann es die anderen körperlichen Bedingungen geben, die einfach schon klar wird, okay, wenn ihr jetzt mit einer anderen Cis-Frau schlaft, dann ist halt kein Penis involviert. Und unsere Darstellungen sind ja oft sehr peniszentriert. Also wenn man sich anguckt, wie hat Sex auszusehen, dann ist es irgendwie, man knutscht, man zieht sich aus, rein, raus und dann kommt der Typ und dann ist der Sex vorbei. Und der Unterschied bei Frauen ist natürlich, dass ich glaube, grundsätzlich einfach dadurch, dass schon aufgebrochen wird und man weiß, okay, vielleicht ist Gleichzeitigkeit gar nicht das, was wir unbedingt erstreben.
Ja, dieses Zusammenkommen ist auch, finde ich, so ein Ding, wo ich immer denke, ja, also...
Es ist ein Unicorn.
Ja, und macht ja nichts, wenn es passiert, aber ist ja eigentlich auch, ich finde es relativ egal.
Der eine vormittags, der andere nachmittags.
Der andere mit dem anderen.
Ja, aber ich finde das nochmal ein guter Merksatz. Also, wenn ihr schon fertig seid, das wäre schön, die paar Minuten habt ihr noch. Genau. Dann müsst ihr nicht direkt zur Bügelwäsche eilen. Jetzt sind wir ja auch gesamtgesellschaftlich auf der Suche nach Lösungen, dass man vielleicht auch jungen Menschen schon mal was mitgibt. Ich habe Sophia gefragt, wo sie denn denkt, wo man da den Hebel ansetzen könnte.
Also ich sehe da einfach wahnsinnig viel Bedarf in der Aufklärungsarbeit. Und ich weiß nicht, wenn ich mich daran erinnere, wie mein Aufklärungsunterricht stattgefunden hat, dann waren das 2 Biologiestunden bei einem sehr zugeknöpften Biolehrer, der gesagt hat am Anfang der Stunde, wer lacht, kriegt den Verweis. Und dann hat er eine Overhead-Folie mit einem Querschnitt von einem Penis an die Wand projiziert. Ich bin knallrot geworden. Und er hat dann auch noch gesagt, Sophia, du kannst die Ampel jetzt wieder auf grün stellen. Dann war es vorbei. Ich bin gestorben vor Lachen und vor Scham. Es ist mir auch bis heute geblieben übrigens, dass ich vor Scham lache. Aber egal. Aber ich finde, das steht so sinnbildlich dafür, wie Aufklärung aussieht. Nämlich, dass es reduziert wird auf biologische Reproduktion. Wenn man Glück hat, dann lernt man vielleicht noch was, wie man ein Kondom benutzt oder so, und das war's dann. Und ich glaube, da schon die Tore zu öffnen, zu okay, das gibt es, also dass man auch lernt, so okay, sich selber wahrzunehmen, die eigenen Grenzen zu kommunizieren, aber auch die eigenen Wünsche zu kommunizieren und aber auch die Grenzen und Wünsche von der anderen Person zu respektieren. Ich glaube, das sind alles Punkte, die da Platz finden müssten. Ja, dann glaube ich, geht es natürlich auch viel um in popkulturellen Darstellungen einfach darum, diese Narrative aufzubrechen. Deswegen würde ich den Leuten raten, ey, lest mal eine queere Love Story. Schaut euch mal einen anderen Porno an, wenn ihr unbedingt einen Porno gucken wollt. Und dann vielleicht hat man weniger Hemmung, sich davon zu lösen.
Weißt du, wie so Sexualkunde, Aufklärungsblabla, wie das heutzutage gemacht wird oder aussieht? Ist das immer noch so verklemmt? Peinlo, wie früher. Weil bei mir war es exakt so, wie Sophia
das. Bei mir war das auch genauso. Interessanterweise eine vollständige Darstellung der Klitoris, so wie ich sie vorhin blumig beschrieben habe.
Ja, Kino Kopf. Hast du erzeugt für mich. Hast du.
Ja, es gibt, glaube ich, 3 Schulbuchverlage, die Biobücher in Deutschland auflegen. Und eine vollständige Darstellung der Klitoris gibt es seit wann in diesen Biobüchern?
Dann wohl erst seit kurzem.
Ja, seit letztem Jahr, glaube ich. Und das war sogar so, dass die Schulbuchverlage, die waren erst nicht überzeugt. Haben gesagt, das kann mir nicht vorstellen.
Thomas Eichel sagt uns nichts.
Sagt uns gar nichts.
Okay. So. Wenn ihr zufällig Biologielehrer in der Unterstufe seid, würde mich das tatsächlich richtig toll interessieren, wie Sexualkunde heutzutage gemacht
wird. Das muss die Hölle sein.
Und ob das immer noch irgendwie peinlich verklemmt ist oder ob auch die Jugendlichen vielleicht nicht mehr so verklemmt sind wie wir.
Die sind da nicht Jugendliche, die sind da 19.
Ja, die Kinder.
Das muss ein Höllenritt sein, glaube ich.
Gerne mal schreiben, flexikon.ndr.de, da könnt ihr auch alles andere schicken, was ihr schon immer mal jemandem schicken wolltet.
Ich wollte mich noch bei Sophia Seiler bedanken von Willkommen im Club vom BR. Das ist ein Podcast mit Sophia und Dimi. Ein Podcast für die LGBTQIA+-Community, alle Allies und alle anderen auch eigentlich für alle. Möchte euch an dieser Stelle noch eine Folge über die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten ans Herz legen. Ja, da sind die ersten schon wieder auf dem Baum. Ja. Aber hört vielleicht erstmal rein. Da gibt es sowas wie Agender und Aporagender. Das kannte ich noch nicht. Aber dafür sind wir da. Wir wollen uns
weiterbilden. So sexuell weiterbilden.
Auch das verlinken wir euch in den Shownotes.
Und das ist das Fazit.
Wonderland, Masturbation studiert mal die Art, wie ihr euch selbst befriedigt und die Art, wie euer Partner, Partnerin sich selbst befriedigt. Es gibt, glaube ich, wirklich kaum was anderes, wo man offensichtlich mehr Tipps und Erkenntnisse draus ziehen kann.
Die Gender Orgasm Gap ist nicht ausschließlich euer Privatproblem. Wenn Frauen beim Heterosex nie zum Orgasmus kommen, dann macht das Stress, führt vielleicht auch zu Bocklosigkeit und am Ende vielleicht sogar zu weniger Nachkommen. Und Leute, guck mal auf euren Rentenbescheid. Das kann wirklich gar keiner.
Das können wir nicht
wollen.
Gebrauchen, ja. Sag ich, die keine Kinder hat. Entschuldigung. Extra Tipp für Frauen, nochmal zurück zum Thema Masturbation. Die meisten von uns masturbieren ohne vaginale Penetration, also kein vaginaler Innenraum, ihr versteht. Und deshalb springt man darauf beim Sex mit einem Mann vielleicht nicht so an. Das kann man aber ja theoretisch trainieren, indem man das halt auch mal beim Masturbieren öfter macht, den vaginalen Innenraum mit zu nutzen, wenn ihr Bock habt.
Orgasmusprobleme, das haben Frauen nicht exklusiv. Das betrifft auch Männer. Also nehmt den Performance-Druck raus, Jungs, fasst euch ein Herz und sprecht auch mal mit jemandem darüber.
Es gibt ja so ein, wie wir festgestellt haben, irgendwie gesellschaftlich inoffiziell beschlossenes Drehbuch, vor allem in so heteronormativen Beziehungen, wie Sex so abzulaufen hat. Davon gerne mal abweichen und so ein paar unerwartete Plot-Twists einbauen. Das kommt bestimmt gut.
Das Äquivalent zum Penis ist nicht die Vagina, es ist die Klitoris. Und die ist deutlich größer, als wir alle dachten. Nehmt euch ruhig mal ein Biobuch vor, aber es muss eine aktuelle Auflage sein. Sonst.
Das habe ich auch. Klitoris ist Queen, habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben einen, wie heißt denn das Backshot?
Stich,
genau, habe ich auch. Schweigen ist Scheiße, Reden ist Gold, also in Sachen Orgasmus Gap. Es ist ja wie so oft bei Sexsachen, klare Ansagen führen zum Ziel. Führen zum Ziel, da sollte die Stimme runtergehen. Entschuldigung, ich habe noch mehr.
Ja, du hast einen Druck auf dem Kessel.
Ja, ich habe noch, dass man vielleicht, also so als kleine Idee, beim nächsten Mal Sex, also nicht wenn es Solo-Sex ist, aber wenn man mit jemandem Sex hat, vielleicht mal den eigenen Orgasmus überhaupt nicht wichtig nehmen und mal so richtig all in gehen, was den Orgasmus des anderen betrifft. Also zumindest, wenn man vielleicht sonst die Person ist, die immer recht problemlos kommt.
Ja.
So, dass man sich dann mal vornimmt, nächstes Mal bin ich egal und dann checke ich mal komplett. Und diesen Tipp habe ich mir selbst.
Ich habe auch noch einen.
Ach so, wusste ich nicht.
Mach euch. Du bist so ein Fahrt. Ja. Da staut sich was auf, ich merke das.
Diesen Tipp habe ich mir selbst aus all den Infos gezogen. Ich hole mir mehr Tipps bei meinen queeren Freundinnen.
Auf jeden Fall. Und beim Orgasmus ist Gleichzeitigkeit nicht bindend. Also die paar Minuten, die euer Partner oder eure Partnerin noch braucht, dann nehmt euch mal ein bisschen zurück, nehmt euch die Zeit und Nudelwasser könnt ihr später noch anstellen. Und ich habe es rausgekriegt. Es war Liebesgrüße aus der Lederhose. Damit hat mich Peter Stein aufgeklärt. Vielen Dank nochmal. Gibt's auch was mit Stangelwirt in der Reihe?
Ja, das überrascht mich nicht. Ich konnte es kaum glauben, als ich es gehört habe. Konntest du es glauben? Ich konnte es gar nicht glauben, Steffi. Entschuldigung.
Du musst schon die Leute ins Boot holen.
Also, es ist wahr. Klaas Häufer Umlauf kommt zu Eat, Read, Sleep, zu unserem quasi Partner-Podcast Eat, Read, Sleep von NDR Kultur, Steffi Klaas. Klaas Häufer Umlauf, Steffi
Ja,
Klaas.
Aber ich Klaas. Weiß das ja auch, denn Daniel, der eine Host von Eat, Read, Sleep, der ist ja auch mein Chef in einer anderen Erwerbsarbeit.
Ja.
Und ich musste ihm diese Info aus der Nase ziehen. Er hat überhaupt nicht diese angemessene Erregung, die du vor allem hast.
Ja.
Eine Gleichgültigkeit, mit der er mir davon berichtet hat, hat mich nahezu auf die Palme gebracht.
Wie kann man so wenig starstruck sein? Es geht verdammt nochmal um Klasse.
Ja, weil ich ja weiß, dass du buchstäblich in Flammen stehst, sobald es um Klasi geht. Aber Anne, es ist ja so, der Mann ist eine Leseratte.
Das macht ja nichts.
Man kann kaum ein Wort benutzen, was einen sexuell weiter runterturnt, aber egal.
Doch,
der Mann ist ein Bücherwurm.
Nee, er ist Katzenbesitzer. Das ist wirklich, da ist meine Erektion ja wirklich weg.
Naja.
Und er ist ein Bücherwurm.
Und dementsprechend, folgerichtig, ist er natürlich zu Gast im besten deutschen Bücherpodcast, das ist auch klar.
Seit ich das weiß, schlafe ich nicht mehr durch, Steffi, wirklich.
Es vergeht ein bisschen so, ne? Ja. Ich erzähle jetzt noch das Allerwichtigste.
Mach du mal die Fakten, weil ich kann mich gar nicht konzentrieren.
Wie ihr auch quasi über Ecken in Kontakt steht. Anne ist ja Voice, die Sprecherinstimme von Eat, Read,
Sleep. Soll ich mal machen?
Ja.
Ich kann's mal. Eat, jetzt muss ich lachen, Entschuldigung. Eat, Read, Sleep. Bücher für euch?
Für dich.
Für dich, Entschuldigung.
Ja, läuft ja gut. Na gut, also die spricht ja die Rubriken und den Opener nicht live offensichtlich. Das hat sie einmal gemacht, das wird jetzt immer abgefahren. Und das bedeutet, Anne, Klaas wird deine Stimme hören. Beziehungsweise, wenn ich das richtig sehe, er hat sie bereits gehört, denn er hört das ja wohl auch privat, das Produkt.
Ach, ich schnall ab. So nah werden wir uns nie wiederkommen, Klaas und ich.
Gut, du rüst dich aus. Folge kommt am 9. Januar.
Ja.
Und für alle von euch, denen Klaas Häufer Umlauf ziemlich egal ist, der Podcast ist auch sonst eine sehr, sehr gute Sache. Wir lieben den. Katharina Marenholz lieben wir auch. Daniel Kaiser und Jan Ehlert, die diskutieren über Bücher. Miteinander mit euch, mit prominenten Büchermenschen und mit Bücherwürmern. Und da gibt es dann auch mal noch was zu essen mit literarischem Bezug.
Genau, und ich glaube, könnte ich mir vorstellen, wenn Klaas kommt, gibt es Würstchen und Quark. Das liebt er. Der liebt Würstchen und der isst gern Quark.
Und der isst immer die kalten Würstchen aus dem Kühlschrank. Ne? Na guck, weiß ich noch nicht. Also Eat, Read, Sleep von NDR Kultur. Wer gerne liest, wird den gerne hören, diesen Podcast. Und wer den gerne hört, der wird gern lesen. Ne? Kriegt ihr in der ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
So, es fiel mir ehrlicherweise nicht besonders schwer, das Jahr 2025 abzuhaken. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mit dem habe ich habe wirklich gern Schluss gemacht. Da habe ich gern Schluss gemacht. Habe ich nicht mal eine Trennungs-WhatsApp geschrieben. Wer so scheiße war zu mir, zu uns allen, ehrlich gesagt, zu den meisten von uns, der hat es nicht anders verdient. Im Waschsalon bin ich auf den letzten Metern noch gestrandet, ja, nachdem nun auch meine Waschmaschine den sogenannten Geist aufgegeben hat. Und damit glaube ich, Steffi, nachdem in den letzten Jahren ja die hiesige Zahnarztpraxis ein Ort der Begegnung für uns war, ist das Waschcenter Max Brauer Allee der Ort, an dem wir beide im letzten Jahr die meiste Zeit verbracht haben.
Leider cool. Nicht zusammen.
Ja, immer nur getrennt.
Ja.
Welche Maschine brennt immer? Die vier, ne?
Die vier, ja. Das habe ich mir noch geschrieben. Ich habe auch noch mal zufällig so ein paar Rezensionen des Waschcenters gelesen. Sven Kevin lobt die Maschinen und findet es schade, dass da immer Alkoholiker sitzen. Und Joel ist überrascht, dass die Trockner ein Eigenleben führen. Das stimmt, man weiß nie, welcher funktioniert. Manche bleiben auch kalt. Und er schreibt von einem kernigen Publikum. Und
damit, ich würde sagen, das damit sind auch wir gemeint.
Letztlich war da eine kleine Familienfeier drin. Ach Gott. Trotzdem sind wir uns einig, 2026 könnte noch eine Schippe an freudigen Ereignissen drauflegen. Und deshalb nehmen wir unser Glück selbst in die Hand im nächsten Flexikon mit Hilfe von Mathematik.
Super, das kann ich.
Lange nach der Mathematik.
Liebesglück, Lottoglück, Losglück, das kann man ja alles berechnen, sagt man. Ich bin noch nicht überzeugt, ich bin aber offen für alles, wenn es um Glück geht. Und ich habe den Solartaschenrechner, Steffi, habe ich sofort zum Laden auf die Fensterbank gelegt.
Ja, ist doch nicht
da liegt er.
Ja, vielleicht erinnert sich ja noch jemand, ich habe ja im Herbst ein Capybara mit einem Donut aus einem Greifautomaten geangelt.
Jawohl.
Das
war jetzt auch meine Highlights 2025.
Da wird sich nach der kommenden Folge wohl noch Frau Capybara dazu gesellen, weil ich das ja natürlich ausrechne, wie man da so ein Ding, so ein Wasserschwein da rausholt. Wir verlassen uns aber nicht nur auf die Mathematik, wir befragen auch die Sterne.
Die Sterne.
Warum denn nicht? Können wir mal ausprobieren, schlechter als 2025 kennt sie ja wohl nicht mehr.
Genau. Dann zeige ich dir auch mal den großen Bären, Steffi.
Oh, das lieb ich.
Lexikon, na klar.
So hat immer Petting angefangen früher. Kennst du eigentlich den großen Wagen, den großen Bären? Dann hat man da so hochgeguckt und dann hatte man schon eine Hand unter dem T-Shirt. Ach Gott, ich bin schon wieder beim 6. So, bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby N. Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.